immer Ärger mit den Deutschen, das Klagelied des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Dem Neuen im Weißen Haus, Joe Biden, macht zunächst mal sein deutscher Schäferhund Major zu schaffen, der wahllos um sich beißt. Was haben die ersten 100 Tage im Amt sonst noch gebracht? Hält Joe Biden Wort, als einer der Gräben überwindet? Heute Nacht spricht er vor dem US-Kongress. Neuer Stil im Weißen Haus. Wie schlägt sich Biden? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio ist Gail Tufts, Entertainerin, Autorin, Deutschlands bekannteste Amerikanerin, sagen manche. Und sie machen auch kein Geheimnis daraus, ein Fan von Joe Biden zu sein. Ansgar Graf war 8 Jahre lang für die Zeitung Die Welt Korrespondent in den USA. Jetzt ist er als Autor für das Debattenmagazin The European zuständig. Zugeschaltet aus Washington ist Ines Pohl, Leiterin des Studios der Deutschen Welle. Und aus Frankfurt Ralf Freund, Vizepräsident und Sprecher der Republicans Abroad Germany, also der Auslandsorganisation der Republikanischen Partei hier in Deutschland. Gail Tufts, Sie haben ja unter anderem wegen Donald Trump die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Angesichts des neuen Präsidenten, bereuen Sie den Schritt?
Nee, ich bin nach fast 30 Jahren hier in Deutschland. Ich bin immer wieder Halleluja Deutschland. Ich habe gerade mit meiner Schwester telefoniert in Massachusetts. Man spürt natürlich einen frischen Wind. Und ich glaube für uns alle, alle sehen frisch aus. Ich glaube, wir wachen nicht jeden Morgen auf und denken, oh je, was hat er heute gemacht mit Joe Biden. Wir denken, ich habe das Gefühl, wir sind in guten Händen.
Herr Freund, Biden hat ja da ein ziemliches Tempo jetzt vorgelegt. Ja. Er hat viele angenehm überrascht. Müssen die Republikaner da auf der Hut sein?
Also glaube ich nicht. Joe Biden hat vieles richtig gemacht am Anfang. Er hat zum einen der Versuchung widerstanden, progressiv in seiner Politik, in seine Regierungsmannschaft mit reinzunehmen. Dem hat er widerstanden. Er hat erfahrene Leute in die Regierung reingenommen, wie zum Beispiel die ehemalige Notenbankpräsidentin Yellen, aber auch der Außensecretary of State ist gut besetzt worden. Hat er sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat da keine Experimente gemacht. Er hat jetzt ein hohes Tempo vorgelegt am Anfang, aber bei vielen Dingen, die Konsens haben. Wir werden wahrscheinlich noch zu sprechen kommen auf Sachen wie beispielsweise der Infrastrukturdeal oder auch die Covid-Unterstützungsmaßnahmen. Das sind alles Dinge, die wenig Dissens sind. Spannender wird es werden, das ist leider außerhalb dieser Betrachtung der heutigen Sendung der ersten 100 Tage, wie wird es verlaufen bei Dingen, die Dissens sind, Stichwort Bildung, Stichwort illegale Immigration und andere Themen. Also insoweit denke ich mir, er macht es im Augenblick recht gut, aber er ist zurzeit erstmal bei den unstrittigen Themen unterwegs. Wenn es dann an das Spezielle geht, werden wir ihn genau beobachten.
Wir nehmen uns trotzdem das Recht raus, auch über die 100 Tage hinaus zu sehen. Und auch das, was Sie angesprochen haben, werden wir in der Sendung ansprechen. Ines Pohl, was Biden gerade in den USA erlebt, ist das ein politischer Honeymoon, der sehr bald vorbei sein könnte?
Naja, wie immer kommt es darauf an, wer man fragt. Also natürlich sind viele Menschen, die eher dem demokratischen Lager zuzuordnen sind, erleichtert. Wie Gail Tufts ja auch gesagt hat, es ist eine viel größere Verlässlichkeit wieder ins Weiße Haus eingezogen. Sicher auch viele westliche Staaten, also ja auch zum Beispiel aus Deutschland, bekommt Joe Biden sehr, sehr viel Applaus. Aber innerhalb der Vereinigten Staaten ist doch spürbar, dass dieses Land nach wie vor sehr, sehr gespalten ist. Auch nach 100 Tagen von Joe Biden. Auch wenn richtig ist, was Herr Freund gesagt hat, dass er viel richtig gemacht hat, vor allen Dingen was natürlich die Impfstrategie anbelangt, so sind doch seine Unterstützungsumfragewerte lediglich bei 50%, deutlich besser als bei seinem Vorgänger, aber deutlich schlechter als bei Obama, Clinton oder auch George W. Bush. Also die Vereinigten Staaten sind nach wie vor extrem gespalten und insofern ist von Honeymoon eigentlich nicht zu sprechen.
Ich meine damit jetzt vor allen Dingen auch, dass er relativ gut über ihn auch in den USA geredet wird. Wie gesagt, Sie haben ja gesagt, dass über 50% Zustimmung, das war mehr als bei Trump. Ansgar Graf, Ärger mit dem deutschen Schäferhund, Ärger mit der deutschen Haltung, zum Beispiel zu Nord Stream 2. Wie nachsichtig oder eben wie nicht nachsichtig wird denn Onkel Joe mit den Deutschen sein?
Er ist nachsichtig mit ihnen, das heißt gegenüber der NATO und gegenüber Deutschland als Partner ist ein ganz anderer Ton eingezogen. Biden war ja auch jemand, der als Außenpolitiker schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz war. Also er ist jemand, der wirklich das NATO-Bündnis lebt, der Europa schätzt und auch zu Deutschland immer eine gute Beziehung hatte. Aber in dieser Frage von Nord Stream 2, da scheint er hart zu bleiben. Das heißt, an der Stelle kann es durchaus auch zu stärkeren Konflikten noch mit der Bundesregierung kommen. Ich glaube in der Tat, was auch Herr Freund sagte, er hat bisher vieles gut und vieles richtig gemacht. Was ihm aber noch nicht gelungen ist, und da bin ich gespannt, ob er das in den nächsten 100, 200 Tagen bis zum Ende seiner ersten Legislaturperiode schafft, das, was er ja im Kern versprochen hatte, nämlich Gräben zu überwinden, das hat er bisher nicht geschafft. In den Umfragen, da gibt es auch bei den Republikanern im Moment eine bessere Zustimmung als am Anfang seiner Amtszeit, also als vor 100 Tagen. Aber es ist bisher nicht so, dass irgendeines seiner Gesetze, seiner Pakete im Kongress Unterstützung von der anderen Seite gefunden hätte. Und das, glaube ich, ist das große Problem. Ich bin auch der Meinung, da stimme ich Herrn Freund zu, er hat richtig gemacht, zu vermeiden, die Progressiven, den linken Flügel, in seine Administration aufzunehmen. Aber der linke Flügel erwartet natürlich in einigen Punkten Erfolge, beispielsweise bei der Waffenkontrolle, bei der Immigration. Und da hat sich Biden bisher doch nicht durchsetzen können, weil er weiß, dass er an der Stelle nicht nur bei den Republikanern keine Zustimmung bekommen würde, sondern es auch bei den Demokraten ein paar Konservative gibt, die seinem Kurs da an der einen oder anderen
Stelle skeptisch gegenüberstehen. Und hatte ja dann auch andere Prioritäten zunächst mal gesetzt. Jetzt knüpfen wir uns mal die Agenda von Joe Biden vor, um danach dann zu sehen, wie lange es dauern könnte, bis diese Gräben, die er zuschütten will, tatsächlich zugeschüttet sind. Das sind eine Menge Pakete auf dem Weg. Da geht es um die Corona-Bekämpfung, da geht es um Wirtschaft, Arbeitsplätze, die Verbesserung der Infrastruktur, um Familienhilfen. Da hört man Dinge wie Kinderbetreuung, Kita-Betreuung, bezahltes Elterngeld. Das galt bis vor kurzem noch als Teufelszeug in den USA. Das sind mehrere Billionen US-Dollar, die da auch irgendwo herkommen müssen. Ist er da auf dem richtigen Weg? Ist das genau das Richtige, was die Amerikaner erwarten, die ja eigentlich sonst immer gegen staatliche Einflüsse sind?
Ich glaube, auf einer Seite ist diese Corona-Zeit, diese letztes Jahr, natürlich, wenn man denn kommt als Präsident und sagt, ich habe ein Paket für American Families, es ist die American Families Plan, wenn irgendwelche Gajillionaire, so irgendwelche Multimilliardär sagt, nee, ich zahle keine Steuer für American Families, hat er ein Problem. Ich glaube, mit dem Marketing davon, mit diesem ganzen, okay, ich würde reiche Leute mehr Steuer belangen, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das durchaus möglich. Auch Dinge wie Sie sagen, Pre-K nennt man das, so was wir hier Kita nennen würden, dass das jetzt von der Staat unterstützt, von der Federal Government unterstützt wird. Vorher war das so Teufelszeug, aber jetzt ist das, wenn man die Kinder zu Hause gehabt für ein ganzes Jahr, man sieht, wie wichtig Early Childhood Education oder Kita sind.
Ralf Freund, es geht ja auch ums Bezahlen. Wer bezahlt das alles, diese ganzen Programme? Die Frage war ja, sind die USA da auf gutem Weg, das zu verwirklichen? Es gibt ja so einen schönen Satz, den ich gelesen habe. Die Amerikaner wählen die Demokraten, weil die immer so freigebig sind im Ausgeben, wählen aber die Republikaner, weil sie das nicht bezahlen wollen. Wie kommt man mit dieser, sag ich mal, Schizophrenie der Amerikaner da auch klar als US-Präsident?
Also ich glaube, das ist nicht nur ein US-amerikanisches Phänomen. Es hat ein Kolumnist sehr suffisant in diesen Tagen geschrieben, die Regierung geht ins Restaurant und schmeißt ein paar Lokalrunden und lässt anschreiben. Und ich glaube, das ist das Thema, was wir hier haben. Ich glaube, es hat niemand etwas dagegen, gegen Kitas, gegen Elterngeld, gegen Unterstützung für Familien etc. pp. Ich glaube, das ist unstrittig. Darüber freuen wir uns alle. Die Frage ist am Ende des Tages, wer zahlt die Rechnung? Und wenn wir uns anschauen, die amerikanische Verschuldung, wir wollen gar nicht erst von den Maastricht-Kriterien reden, die sind also weit verfehlt. Die Nettoverschuldung der USA ist ein Vielfaches höher, als dort erlaubt sein würde. Es würde also ein verfassungswidriger Haushalt nach europäischem Verständnis. Also ist die große
Frage. Die Amerikaner Frage, bisher aber nicht besonders gestört, glaube ich.
Genau, nicht besonders gestört. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir natürlich bald ein Maß erreicht, wo ich denke, irgendwann ist es auch mal gut, man sollte, Sie sprachen vorhin, Herr Kehler, auch von Priorisierungen, was er als Priorität hat. Das sind jetzt nicht die Waffengesetze, sondern es sind andere Themen. Und nochmal, es wird spannend sein, ob man dann auf diesem ganzen Schuldenbuckel nochmal einen New Green Deal macht, wie es so schön heißt, der Hunderte von Milliarden oder möglicherweise Billionen kostet, ob man nicht vielleicht diese Ressourcen doch für andere Dinge verwendet, die möglicherweise in diesen Tagen wichtiger ist als Sozialprogramme.
Ines Pohl, bisher hatten wir von den USA ja immer das Gefühl, also politisch, wirtschaftspolitisch geben da die sogenannten Chicago Boys den Ton an, also Otto und Marktliberale, da geht es, der Staat kann gar nichts, alles besorgt der Markt, sogar die Gesellschaftspolitik. Ändert sich da gerade etwas? Fällt das auf fruchtbaren Boden, was Joe Biden da 1,6 Billionen für die Corona-Bekämpfung, 1,9 Billionen Dollar für die wirtschaftliche Wiederaufrichtung, Infrastrukturmaßnahmen? Die Verkehrsinfrastruktur in den USA ist ja in einem beklagenswerten Zustand. Fällt das auf fruchtbaren Boden, was er sich da ausgedacht hat?
Joe Biden hat erkannt, dass er wirklich die Mittelschicht wieder stark machen muss, dass er die Mittelschicht wieder in Arbeit bringen muss, dass er der Mittelschicht wieder eine Perspektive geben muss, weil genau diese Perspektivlosigkeit am Ende ja dazu geführt hat, dass ein Populist wie Donald Trump ins Weiße Haus gewählt wurde. Und alle seine Bestrebungen, ob das jetzt unmittelbar innenpolitisch ist, ob das finanzpolitisch ist, aber auch außenpolitisch, zielen genau darauf ab, die Mittelschicht wieder stärker zu machen, wieder zurück ins Boot zu holen. Das muss so ein bisschen über allem liegen, glaube ich, um die Agenda zu verstehen. Richtig ist natürlich, dass sie diese 1.400 Dollar, die durch dieses Infrastruktur- beziehungsweise durch das Corona-Paket ausgeschüttet wurden, die fast in jeden Haushalt gekommen sind, das wurde natürlich von den Menschen sehr positiv angenommen, keine Frage. Aber wir haben das jetzt an verschiedener Stelle diskutiert. Das große Problem ist natürlich, wie wird all das finanziert? Und Geldhaft sagt, es wäre super, die Superreichen höher zu besteuern. Aber genau hier gerät er natürlich in den Konflikt mit den Republikanern. Und auch hier müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wie klein die politischen Mehrheiten für Joe Biden in beiden Häusern sind und wie schwer es ist, genau solche Gesetze, die das nachhaltig sozusagen absichern, umzusetzen sind.
Da liegt ja jetzt schon was auf dem Tisch. Die Kapitalertragssteuer soll ja verdoppelt werden von 20 auf knapp 40%. Auch die Unternehmenssteuer von 21 auf 28%. Die ist ja unter Trump stark zusammengestaucht worden auf einen niedrigen Wert. Ist das durchsetzbar, was meinen Sie, Ansgar Graf, dass er dann ja genau denen auf den Schlips tritt, die da auch massiv ja gegen ihn dann auch Stimmung machen können?
Ja, interessant ist, dass er die Erhöhung der Kapitalsteuer, der Körperschaftssteuer, pardon, für die Unternehmen, das hatte er für den Tag 1 im Amt versprochen und hat es bisher nicht geliefert. Das heißt, er weiß, dass es schwierig wird und er wird im Kongress so etwas nicht mit Mehrheit durchkriegen. Wenn, dann kann er das nur mit Präsidentschaftserlassen machen. Und das zeigt in der Tat aber auch, dass diese amerikanische Bereitschaft zwar zu sagen für Vorschulbildung, aber auch zum Beispiel, da sind ja auch zwei Jahre am College sollen frei gestellt werden, Ausbildung am College. Das heißt, von 13 freien Erziehungsjahren geht man auf 17 Erziehungsjahre, die der Staat finanzieren muss. Zwei vorne, zwei hinten. Das sind enorme Geldsummen. Und dafür quasi eine Bestätigung der Republikaner mitzunehmen, das sehe ich im Moment auch als ausgesprochen schwierig an. Das heißt, da wird er in der Tat über die Prioritäten nachdenken müssen. Bisher, glaube ich, sind es im Moment noch die Ankündigung an der Stelle und noch nicht die Umsetzung.
Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne inhaltliche Detail hier abklopfen, was Joe Biden alles vorhat. Aber ein Stichwort ist schon gefallen. Thema Migration, da ballt sich an der mexikanischen Grenze ein Riesenproblem an. Möglicherweise hat ihm das auch sein Amtsvorgänger hinterlassen. Aber das war ja ein Thema, das in die USA sehr beschäftigt hat in den letzten 4 Jahren. Joe Biden hat auch hier Abhilfe versprochen, auch damit humaner umzugehen als sein Vorgänger, aber möglicherweise muss er da auch harte Maßnahmen treffen.
Der Frage ist, wie. Ne? Genau. Und das ist natürlich, ich glaube, nicht nur in die Staaten, ich glaube weltweit natürlich die Migrationsprobleme. Wie können wir aus die Reste der Welt oder die reichere Welt die Länder helfen, sodass die Leute nicht emigrieren müssen? es ist ein Mess. Es ist ein hot mess, wie wir würden sagen auf Englisch. Die New York Times hat heute ein interessanter Opinion-Artikel gemacht, wo die haben gesagt, Bidens Trick bis jetzt ist, dass he underpromised and overdelivered. Das bedeutet, er hat viel wenig versprochen und dann hat viel geliefert. Mhm. Aber in dieser Immigrationsfrage, da ist im Moment genau umgekehrt. Und es ist ganz, ganz heikel und ganz, eine ganz, ganz schwierige Frage.
Da ist ja das Interessante, dass er am Anfang diese versprochen hatte im Wahlkampf, er lässt pro Jahr 62.000 Flüchtlinge rein, Asylsuchende, während Trump das auf 15.000 gekürzt hatte. Und dann wollte er es erstmal zumindest für die nächsten Monate bei 15.000 belassen. Bleiben. Und dann kam vorige Woche kam der Protest des linken Flügels seiner Partei. Und dann hat er nachgebessert und hat ankündigen lassen, doch er wird diese Zahl erhöhen. Aber das zeigt eben auch, dass er einerseits bestimmte Punkte von Trump durchaus ganz gerne übernehmen würde, weil sie ihn erstmal entlasten würden. Aber der Druck von links ist dann so stark, dass er an der Stelle doch wieder nachgeben muss.
Ralf Freund, was bringt da die Amerikaner so auf die Palme? Ein großes Land, lange Grenzen, 15.000, 62.000. Da wären manche deutsche Sicherheits- und Innenpolitiker froh, wenn sie mit diesen Migrationszahlen zu tun hätten, auch wegen der innenpolitischen Fragen. Was bringt die Amerikaner da so auf die Palme?
Ich glaube, man muss das Thema trennen in zwei Punkte. Das eine ist die legale Immigration und dann die illegale Immigration. Ich glaube, die legale Immigration ist nicht das Thema. Da gibt es auch einen parteiübergreifenden Konsens meiner Ansicht nach. Das Problem ist die illegale Immigration. Das heißt, man hat jahrelang, jahrzehntelang Immigration zugelassen und dann am Ende des Tages diese Leute auch noch versucht, dann nachträglich zu legalisieren. Das heißt, also man hat praktisch belohnt, prämiert. Es ist ein böses Wort, aber man muss es so sagen, dass man dafür illegal über die Grenze gekommen ist, hat dann irgendwo Unterschlupf gefunden, oft in diesen Farmjobs, also auch in der Landwirtschaft. Und wenn man sich lang genug bedeckt gehalten hat, dann würde man am Ende dann auch noch, durfte man dann emigrieren. Und ich glaube, dieser Prozess des von dem ganz Illegalen zu dem Halblegalen bis zur Legalisierung, ich nenne es mal so ein bisschen diese normative Kraft des Faktischen. Ich glaube, dass man möchte endlich mal, dass das geregelt wird. Und ich glaube, das will auch eine Administration Biden. Insoweit ist das Thema hochsensibel und eigentlich eher im Parteikonsens nur zu lösen.
Ines Pohl, wie sieht das denn aus Washingtoner Sicht aus, dieses Thema Migration? Wird das überlagert von der Impfkampagne, auch von den wirtschaftlichen Problemen und der Überlegung, wie man wieder auf die Beine kommt? Ist das ein Thema, das im Moment keine so große Rolle spielt?
Naja, das wird das Thema des kommenden Wahlkampfs sein, der natürlich in wenigen Wochen beginnen wird, weil in den Midterm-Wahlen, in den Zwischenwahlen natürlich entschieden wird, wer die Mehrheiten im Haus hat. Ich möchte Herrn Freund antworten. Wenn wir uns die US-amerikanische Wirtschaft angucken, wenn wir ins Detail schauen, sind es natürlich die Immigranten, die Einwanderer, die dieses Land überhaupt am Laufen halten. Jeder ist hier natürlich irgendwo Einwanderer, aber das sind vor allen Dingen Frauen und Männer aus Lateinamerika. Es ist richtig, die USA müssen einen Umgang damit finden, die sogenannte illegale Einwanderung besser zu organisieren. Aber richtig ist es auch, dass hier Familien zum Teil in der zweiten Generation leben, dass Kinder hier aufgewachsen sind und durch die Trump'sche Gesetzgebung von der Abschiebung bedroht sind, obwohl sie hier zur Schule gehen, obwohl sie hier eine Perspektive hätten. Und ich finde, hier muss man schon auch menschlich argumentieren, dass natürlich diese Menschen, die dieses Land hier am Laufen halten, auch ein Recht haben müssen, dass sie dann ordentlich hier behandelt werden und dann am Ende natürlich auch eine Staatsbürgerschaft verdienen. Weil nochmal, wenn die Lateinamerikaner Einwanderer, die ohne Papiere hier arbeiten, die Arbeit niederlegen würden, würde hier alles zusammenbrechen. Ich glaube, das verdienen diese Menschen, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt. In der Tat, die Einwanderung kriegt Joe Biden nicht in den Griff. Er springt da auch hin und her. Es wurde angesprochen, mal spricht er von 15.000 Menschen, die rein dürfen. Zwei Stunden später, nach der Pressekonferenz, wo das verkündet wurde, und ein Aufschrei vom linken Flügel gab es, wurde erwähnt, ist die Zahl erhöht worden. Er hat kein richtiges Konzept. Er hat jetzt seine Vizepräsidentin Kamala Harris mit dieser Aufgabe betraut. Und es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie er damit umgehen kann. Jeder, der an der mexikanischen Grenze war, ich war das, hat gesehen, wie unwürdig die Zustände in diesen Auffanglagern sind. Kinder, unbegleitete Kinder, liegen von diesen Metallplanen irgendwie geschützt auf dem Boden. Es ist wirklich schrecklich und den Vereinigten Staaten wirklich unwürdig, so mit Menschen umzugehen.
Das kennen wir irgendwo auch von griechischen Inseln, was die europäische Migration angeht. Wenn Joe Biden jetzt da Probleme hat, einen Konsens zu finden, wenn er da Flanken öffnet beim Thema Migration, was wird denn eigentlich aus seinem Vorhaben, wir haben es auch schon vorhin angesprochen, was wird denn aus seinem Vorhaben, Gräben zuzuschütten, auf die, ich sage es jetzt mal, vernünftigen Republikaner zuzugehen. Wird das realistisch sein? Auch aus anderen Gründen, nicht nur wegen der Migration, wegen der Frage der Staatsausgaben, mehr Sozialpolitik, steuerliche Belastung der Reichen. Ich glaube, es sind 0,3% der Amerikaner, die da belastet sind durch die Kapitalertragssteuer. Das sind noch nicht mal die oberen 10.000 in Anführungszeichen der Amerikaner, das ist noch sehr viel weniger. Wird ihm das gelingen, die Gräben zuzuschütten?
Das hat natürlich zu tun, ich gebe meine liebe Grüße an Herrn Freund, mit den Republikanern, ob die bereit sind, nicht nur Nein zu sagen, aber to play ball sozusagen, ein bisschen in Gespräche und Kompromisse zu finden oder neue Wege zu finden, weil das ist ein neuer Millennium, das ist ein neuer Jahrzehnt, das muss, Amerika muss Wege finden, um diese Leute, die auch manchmal auch Steuergeld zahlen, zu integrieren. Der muss Wege finden, nicht nur in die Immigrationsfrage, aber der muss Wege vor zusammen. In diese, ich glaube, dass dieser Stillstand hilft nicht jetzt. Das ist ganz klar. Der muss Aktion, etwas muss verändern, um Verbesserungen zu bringen. Es ist sehr interessant, dass die Midterms kommen. Wenn die bessere Ideen haben, dann her damit. Aber nur Nein zu sagen, nur oppositionell in Dinge zu blockieren, das geht nicht weiter. Ich glaube, die amerikanische Bevölkerung möchte das nicht mehr haben.
Ralf Freund, vielleicht, Sie können jetzt gleich darauf antworten, aber Gerne. Vielleicht noch dazu hinterhergeschickt gleich die Frage, sind die Republikaner nach den Erlebnissen mit Trump und auch der Wahlniederlage bei der Präsidentschaftswahl noch zu sehr mit sich selbst beschäftigt, also dass sie dieses Angebot der Demokraten von Biden annehmen können, sich oder darüber Gedanken machen, wie diese Gräben zumindest schmaler werden könnten?
Ich glaube, von schmaler reden ist es nicht getan. Die entscheidende Frage ist, finden wir eine programmatische Linie? Man darf ja nicht vergessen, dass Trump bei seiner zweiten Wahl, jetzt, er ist ja nicht gewählt worden, aber bei der zweiten Präsidentschaftswahl mehr Stimmen bekommen hat als bei der ersten. Das heißt, Biden muss eine oder sollte zumindest eine programmatische Antwort für diese Wähler finden. Wir sprachen es ja bereits an, Herr Kehler, dass man auf diese moderaten Republikaner, zu denen ich mich selbst auch zähle, dass man für die eine Botschaft hat. Und entscheidend wird sein, wird es ideologisch sein oder eher programmatisch. Ich mache ein Beispiel. Frau Tafsa hat eben gerade gesagt, was ist mit der Unternehmensbesteuerung und was ist mit den Unterstützungsmaßnahmen? Auf der einen Seite unterstützt man oder beatmet man Unternehmen mit einem riesengroßen Covid-Programm, aber andererseits möchte man diese Unternehmen höher besteuern, obwohl das gar nicht in die Zeit passt. Ich bin selbst Steuerrechtler und kann Ihnen sagen, in der OECD haben wir einen deutschen Steuersatz von 23% und Trump hat eigentlich nur das nachgeholt, was die OECD uns voraus hat. Er ist auf 21% runtergegangen, hat dafür aber strengere Bilanzierungsregeln. Also insoweit ist die USA fast im OECD-Schnitt. Dort das Rad wieder zurückzudrehen, vor allem jetzt in der Covid-Krise, wo die Unternehmen ja eigentlich den Karren ziehen sollen, ist an für sich für mich ein wirtschaftspolitischer Widerspruch. Und die Frage wird sein, wird es dort einen Konsens geben zwischen wirtschaftlicher Ratio und sozialer Notwendigkeit? Und wenn das auf die Agenda kommt, und das sind wie gesagt Themen der nächsten 100 Tage, Ansgar Grau hat das sehr schön gesagt, der nächsten 100 Tage, da wird sich dann zeigen, inwieweit es dort einen Konsens gibt oder man dann doch weiter die Zwischenwahlen im Blick hat und dann, wie Frau Pohl richtig sagt, dass man dann dort gegeneinander wieder Zähne zeigt.
Herr Freund, Sie haben gerade gesagt, Sie seien auch ein moderater Republikaner. In der Tat gibt es ja da eine Zweiteilung, um es vorsichtig auszudrücken. Spüren Sie denn immer noch den heißen Atem von Donald Trump im Nacken?
Also ich spüre vor allem die innerparteilich den heißen Atem von Donald Trump im Nacken. Ich muss mir ab und an auch anhören, warum ich nicht so eine klare programmatische Linie verfolge, wie die Republikaner sein sollten. Also ich habe natürlich auch mehr die deutsche und die europäische Brille auf und argumentiere eher aus der Linie der etwas programmatischen Seite der Republikaner, zu denen ich mich auch öffentlich bekenne.
Ansgar Graf, Joe Biden muss entweder die Republikaner politisch bekämpfen oder versuchen, in bestimmten Fragen ins Boot zu holen, vor allen Dingen, wenn er keine Mehrheiten im Kongress hat. Muss er auch gegen Teile seiner eigenen Partei kämpfen in vielen Fragen, die ihm nach wie vor misstrauisch gegenüberstehen?
Ja, ich glaube, er ist in seiner eigenen Partei von zwei Strömungen quasi angegriffen. Das eine ist der linke Flügel, der versucht, ihn zu einer immer radikaleren, immer akzentuierteren New Green Deal Klimapolitik zu treiben. Und das andere sind eben Joe Manchin und andere konservative Demokraten aus West Virginia, die sagen, wir machen bestimmte Gesetzgebungen nicht mit. Und in dieser Zwangslage zwischen zwei Flügeln, dann zum Beispiel in Sachen Migration, wir müssen noch mal dran denken, dass Donald Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, lag an seinem Versprechen, we build the wall, wir werden die Mauer bauen, wir werden die Grenze zu Mexiko schließen. Das zeigt, wie viel Sprengstoff in dieser Frage von Migration liegt. Andererseits sehe ich aber auch, wie es Herr Freund gerade angedeutet hat, dass die gemäßigten Republikaner da auch zu einem Konsens kommen wollen. Und jetzt geht es darum, den linken Flügel so weit zur Seite zu schieben, wie er das auch schon bei der Regierungsbildung geschafft hat, dass er quasi mit dem gemäßigten Flügel, mit den moderaten Demokraten, eine Verständigung mit den Republikanern herausfindet. Aber wie die genau aussehen kann, das wird in der Tat schwierig.
Da ist ja auch die Frage, wer da wen verschiebt. Reden wir vielleicht nochmal über diese vergiftete Atmosphäre in den USA. Ines Pohl, der Kollege Hubert Wetzel von der Süddeutschen Zeitung hat gestern geschrieben, wir haben in den USA sozusagen eine Zweiteilung. Auf der einen Seite eine neurotische, intolerante und zunehmend eifernde Linke und auf der anderen Seite eine nationalistische, rassistisch gefärbte, von Wahrheit, Realität und Anstand losgelöste Rechte. Hat die USA diese Spaltung immer noch nicht überwunden oder hat sich da jedenfalls keine Verbesserung gezeigt?
Die Spaltung wird tiefer und es liegt zum einen daran, dass die Menschen sich einfach nur noch in ihren eigenen Welten bewegen. Wir haben gerade in Ihrer Sendung, Herr Köhler, schon ein paar Mal darüber gesprochen, durch natürlich die Social Media Bubbles, in denen sich viele bewegen, werden die nur noch mit sozusagen Informationen und Wahrheiten konfrontiert, die eigene politische Agenda unterstützen. Das ist ein ganz großes Problem hier in den Vereinigten Staaten und wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Die republikanische, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, auch das wieder, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen. In den Vereinigten Staaten gibt es eigentlich nur zwei große Parteien. Die Wahlentscheidungen sind immer knapp. Das sind immer nur ein paar Millionen Stimmen, die am Ende dann entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht oder nicht. Und hier kommen wir zu dem großen Problem für die republikanische Partei. Wenn sie die 10, 20 Millionen Anhänger von Donald Trump, die immer noch eisern hinter ihm stehen, die immer noch eisern hinter seiner knallharten Einwanderungspolitik stehen, nicht bei sich behalten, nicht für sich weiterhin gewinnen, werden sie nie wieder die Chance haben, ins Weiße Haus einzuziehen. Und das ist in der Tat ein riesiges Problem für moderate Republikanerinnen und Republikaner, die durchaus willens wären, auch Joe Biden, der ja selbst auch ein sehr moderater Demokrat ist, die Hand zu reichen. Also es gibt innerhalb der republikanischen Partei das Problem, wirklich in Kompromisse zu gehen. Und dann hat Joe Biden das Problem, der ja eigentlich eine Sammelbewegung, die Demokratische Partei ist, eine Sammelbewegung zusammenhalten muss, in den Kompromiss zu gehen, um nicht den linken Flügel seiner Partei zu verkretzen. Also das macht das Regieren hier extrem schwer. Und es wird spannend sein, da stimme ich den Mitdiskutierenden hier zu, wie Joe Biden in den nächsten 100, 200 Tagen da versucht, wenigstens einige Punkte wirklich umzusetzen.
Das heißt also, der Joe Biden hat quasi die Dissidenten beider Parteien um sich gesammelt und versucht, mit ihnen Politik zu machen. Wenn man sich mal die letzten 6 Monate ansieht in den USA, Wahlkampf, Wahl, dann der Wahlbetrugsvorwurf, der die USA wochenlang in Atem gehalten hat, der Sturm aufs Kapitol, ein toxischer Cocktail, kann der entgiftet werden?
Ich hoffe. Ich bete wirklich täglich dafür und ich glaube, ich bin nicht allein. Ich glaube, auch die Amerikaner, auch egal welche Seite das ist, am Endeffekt, die möchte weiter vorne kommen als Amerika. Es gibt diese Idee von Amerika. Und ich wohne hier seit 13 Jahren, aber ich fühle, ich bin immer Amerikanerin. Es gibt etwas in meinem Herz, das Amerika wird immer haben. Ich glaube, es gibt ein großes, das Überproblem ist, wir sitzen hier, 5 weiße Leute und sprechen über Amerika. Und wir haben noch nicht einmal Rassismus erwähnt. Es gibt so ein Problem im Moment mit People of Color, mit das färbt, Entschuldigung, der Wortspiel, aber alles ab. Das färbt in alles von Gesundheitsreform zum Bildung, zum Immigration, zum Arbeit, zum Steuerreform. Das in Voting, Wahlreform. Es gibt ein großes Problem im Moment in Amerika oder etwas, es war seit Jahren da. Aber im Moment, es ist ein Moment von Konfrontation, von ich hoffe etwas Neues, aber die Probleme von Rassismus und Unruhe in Amerika ist immer noch da. Und das ist der Moment, ich finde, das ist der Nummer eins Problem in Amerika. Und es ist für mich sehr interessant zu gucken, wie Biden damit geht.
Das heißt, es gehen ja verschiedene Konfliktebenen ineinander. Rassismus, die Diskussion in den USA, die ja lange schon anhält, die sich jetzt möglicherweise auch durch das Urteil in Minnesota etwas entspannt, aber nur einen ganz kleinen Schritt. Auf der anderen Seite will er die Mittelschicht stabilisieren durch die Maßnahmen, damit das nicht auseinanderdriftet, die Spaltung größer wird, der Populismus noch weiter befeuert wird. Ist das zu viel Guten, da diese Probleme jetzt in 4 Jahren seine Amtszeit in den Griff zu kriegen?
Ja, er muss sie in den Griff kriegen, aber das ist in der Tat eine Frage, die nicht aus dem Weißen Haus und auch nicht aus dem Kongress alleine gelöst werden soll, sondern es ist eine Frage des Selbstverständnisses des amerikanischen Volkes. Und gerade in dieser Mittelschicht, die wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, da sieht man an dem einen Rand die Bewegung Black Lives Matter, die eben nicht mehr wie unter Martin Luther King sagt, I'm a man, sondern I am black. Und das ist natürlich auch ein Stück Identitätspolitik. Und wir wollen uns quasi definieren als Schwarze und damit abgrenzen vom Rest der Bevölkerung. Auf der anderen Seite, und das ist dann verbunden mit Cancel Culture und mit einem Kulturkrieg gegen das, was bisher die Mittelschicht in Amerika und die amerikanische Gesellschaft ausgemacht hat. Und auf der anderen Seite eben diese Trumpisten, die immer noch sagen, uns ist die Wahl gestohlen worden. Und damit, und das finde ich ja das Fatale, das Prinzip der Demokratie im Grunde negieren und Zweifel sehen für die gesamte Bevölkerung, dass dann eben auch viele, die keine Trumpisten sagen, naja, irgendwas mag ja an der Warnung dran sein, vielleicht ist unsere Demokratie wirklich nicht so funktionsfähig. Und letzter Punkt bei dem Satz, wenn man jetzt aus Amerika rausschaut, in China, in anderen nicht-demokratischen Ländern argumentiert man inzwischen, durch diesen Sturm aufs Kapitol und durch dieses Misstrauen in die Demokratie sieht man doch, dass der Westen den Zenit überschritten hat und die Demokratie nicht das Licht der Welt ist. Und das, glaube ich, ist die gefährliche Entwicklung, dass wenn Amerika nicht mehr an sich glaubt, dann glaubt auch der Rest der Welt nicht mehr an Amerika. Das finde ich die ganz große Gefahr dabei.
Ralf Freund.
Ich würde gerne was dazu sagen. Also in der Tat, es ist wirklich so, dass der Präsident jetzt aufpassen muss, dass er seine Wahlziele nicht verliert. Es ist nicht nur, wie Herr Kohl sagt, ein Selbstverständnis, dass die Rassenthemen angesprochen werden. Es ist auch eine Frage des politischen Überlebens. Ich erinnere an Barack Obama als farbiger Präsident. Die Zwischenwahlen krachend verloren. Das war der größte Verlust einer Regierungspartei seit dem Zweiten Weltkrieg in der Zwischenwahl. Warum? Weil es hohe Erwartungen der Minoritäten an ihn gab, nicht nur der farbigen Bevölkerung, auch anderer Bevölkerungsschichten. Und die sind bitterböse enttäuscht worden. Nicht, weil er es schlecht gemacht hat, sondern weil er gar nichts gemacht hat in dieser Hinsicht. Das heißt, es hat sich an der Wahlurne dann gezeigt, und zwar in einer Form von Wahlabwesenheit. Das heißt, es wurden nicht etwa Republikaner gewählt, sondern man hat einfach gar nicht gewählt. Das ist das eine. Das zweite ist nochmal der Sturm aufs Kapitol, der ist grässlich gewesen, aber der größere Schaden für die Demokratie, und das wurde hier eben auch richtig erwähnt, war dieser Wahlbetrugsvorwurf, dass wir also Verhältnisse haben wie in Russland oder wie in Weißrussland, wo man eben Wahlen abhält, aber in Wahrheit sind es nur Scheinwahlen. Und dass man eben sagt, demokratische Ergebnisse sind manipuliert. Ich glaube, das ist ein großer Schaden, der da verantwortet ist von der Administration Trump und den man auch nicht so leicht übergehen kann.
Ralf Freund, noch eine Frage. Die Gegenrede zu dieser State of the Union, also dieser Rede, die ja noch nicht so heißt, also jetzt vor dem Kongress, hält ja nicht der Minderheitsführer im Senat Mitch McConnell, ein älterer weißer Mann, sondern Tim Scott, ein von afroamerikanischer Abstammung, Senator aus South Carolina. Was wollen die Republikaner damit andeuten oder was wollen sie sagen?
Wir wollen damit sagen, dass Sie auch eine pluralistische Partei sind und dass wir nicht gefärbt sind. Übrigens würde ich ein bisschen Frau Pohl widersprechen, dass es irgendwie eine strategische Gefahr für die Republikaner gäbe, dass sie dort möglicherweise keine Stimmen mehr bekommen würden, dass sie eine strukturelle Minderheit wären in Zukunft. Das höre ich mir an seit Ronald Reagan. Es wäre der letzte weiße Präsident, der ohne Rücksicht auf die Schwarzen gewählt worden wäre. Das war vor 40 Jahren. Seitdem ist da auch nicht viel passiert. Also ich glaube, es gibt da strukturelle Verschiebungen, definitiv. Ob die jetzt so eins zu eins umzumünzen sind, in parteipolitischer Münze, das hat sich zumindest in den letzten 4 Jahrzehnte nicht bestätigt.
Obwohl, wenn Sie auf diese Bemerkung...
Ja, das ist richtig, Herr Freund, aber ja, ich würde gerne einen antworten. Die weiße Mehrheit in den Vereinigten Staaten wird spätestens 2050 Geschichte sein. Und das spüren wir. Die Minderheiten begehren auf. Die lassen sich nicht mehr behandeln wie Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Und die Minderheiten, zum Beispiel Latinos, sind überhaupt gar nicht alle demokratisch. Den Fehler haben die Demokraten gemacht. Herr Freund, da gebe ich Ihnen völlig recht. Zum Beispiel viele Einwanderer aus Kuba sind ganz strenge Republikaner.
Auch Asiaten teilweise.
Aber trotzdem verändert sich wirklich da was ganz Grundsätzliches in den Vereinigten Staaten. Und damit müssen die Parteien umgehen. Gail, ich würde dir widersprechen. Wir sehen im Moment ganz viel strukturellen Rassismus, vor allen Dingen was Polizeigewalt anbelangt. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass die Gewalt jetzt gerade, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, dass die Gewalt jetzt gerade extrem zugenommen hat. Jetzt im Moment ist der Augenmerk da sehr deutlich drauf und es ist natürlich gut. Und hier kann Joe Biden vielleicht tatsächlich mehr erreichen als Präsident Barack Obama, der ja in der Tat da sehr, sehr zurückhaltend war, was ihm auch nachhaltig immer noch von der African-American, von der schwarzen Bevölkerung hier vorgehalten wird. Aber der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Diskriminierung, da muss Joe Biden und da müssen auch die Republikaner wirklich überzeugende Antworten finden, weil die Minderheiten möchten gehört werden.
Das heißt, Rassismus ist ja gleich rassistische Gewalt. Liegt das auch daran, dass dieses Land bis an die Zähne bewaffnet ist mit Waffen? Dass die Polizei ja auch bei jeder Kontrolle, egal wen sie kontrolliert, immer Angst haben muss, dass der Betreffende oder die Betreffende, die da kontrolliert wird, mindestens genauso gut bewaffnet ist wie sie selbst?
Natürlich, das ist ein riesiges Problem, dass ich auch... Wenn Leute fragen mich, warum bin ich so lange in Deutschland, ich sage, you know, die Waffen. Deutschland ist richtig über, ich glaube, der Autor David Sedaris hat einmal gesagt, Deutschland ist richtig mit Rauchen. Oder Amerika ist richtig mit No Smoking damals, aber wir sind auch mit Waffen. Weil diese Waffenverrücktheit ist, verstehe ich auch nicht. Denn ich denke für die Rede heute Abend, ich denke und meditiere heute Morgen die ganze Zeit, bitte lass das friedvoll gehen. Und das nicht, weil wir waren diese Traumata von die Kapitol, natürlich, das ist immer noch nicht aufgearbeitet. Ich habe Angst, auch wenn ich in Amerika bin. Pass gut auf, Ines, bitte. Weil wenn man geht in einen Supermarkt oder sowas, die Leute haben große Waffen an. Und ich denke, das ist verrückt. Ist es auch. Nicht nur, was ich denke, es ist verrückt.
Gehen wir vielleicht mal ein bisschen Richtung Außenpolitik noch. Aber vielleicht mit der Frage eingeleitet, wo sitzt eigentlich Joe Biden Trumps Politik fort?
Der starke Fokus auf China ist bei ihm geblieben und das hat im Grunde Trump richtiger gemacht, muss man tatsächlich sagen, als Barack Obama, der zwischendurch, glaube ich, mal so diese Illusion hatte, wir machen so eine Art G2, Amerika und China gemeinsam regiert die Welt. Und Trump hat dann herausgefunden und festgestellt, dass China die große Herausforderung ist. Das, denke ich mal, wird Biden weitermachen, das hat er bisher weitergemacht. In Sachen Europa, NATO schlägt er einen ganz anderen Kurs ein. In Sachen Russland ist er tougher als Trump, denn Trump hat eben zwar zwischendurch sich mal markig geäußert, aber doch Putin am Schluss immer in Schutz genommen und hat gesagt, die Europäer sind mindestens genauso schlimm wie die Russen, während Joe Biden gesagt hat, Putin ist ein Killer. Das heißt, die Klugheit von Biden besteht darin, dass er China immer noch in den Fokus seiner Außenpolitik setzt, aber er will eine Strategie gemeinsam mit den Europäern entwickeln. Und das hat Trump in seiner Arroganz abgelehnt. Er hat sogar den Macron, als er gesagt hat, wir können euch ja helfen in einer Strategie gegen China. Da hat Trump dummerweise gesagt, nee, das kriege ich schon alleine hin. Biden weiß, dass er da die Europäer und die NATO mitnehmen muss.
Innespol, setzt sich Joe Biden eigentlich außenpolitisch viel mehr von Barack Obama, dessen Vizepräsident er ja war, ab als zum Beispiel von Donald Trump, weil ihm diese Obama-Administration gerade in außen, auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht, viel zu halbherzig ist? Das erklärt das auch sein energisches Auftreten, da aus schlechter Erfahrung zu lernen?
Er führt die vernünftigen außenpolitischen Schritte von Donald Trump fort. Und da brauchen wir auch gerade in Deutschland uns überhaupt nicht vertun. Er führt auch fort, dass er ganz klar Amerika an erste Stelle setzt. Er sagt zwar nicht, wie Donald Trump das sagte, America first, also Amerika zuerst, sondern let's build America back better. Lass uns Amerika besser wieder herstellen sozusagen. Aber alles, was er macht, auch seine Außenpolitik, zielt natürlich auf innenpolitische Zustimmung und auf innenpolitische Erfolge ab. Deshalb zieht er zum Beispiel jetzt die Truppen aus Afghanistan ab. Also setzt sozusagen das Versprechen mit ein bisschen Verzögerung von Donald Trump um. Also das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Ja, er hat da eine sehr, sehr klare Vorstellung, was Russland anbelangt. Er hat eine klare Vorstellung, was auch die deutsch-russische Verbindung anbelangt. Sie haben es kurz angesprochen eingangs. Nord Stream 2 wird mit knallharten Sanktionen bestraft, sozusagen die deutsche Beteiligung. Da ist dann auch Schluss mit Kuschelkurs mit Deutschland und Europa. Also der hat eine ganz klare Agenda, aber er weiß natürlich, dass er nicht allein ist in der Welt und dass er die Partnerländer, die Partnernationen und die Partnerunionen, wie zum Beispiel die Europäische Union, braucht, einfach um auch dann wirtschaftlich die Dinge umzusetzen, die er möchte, um sein Land wirtschaftlich stark zu halten und vor allen Dingen, um gegen China bestehen zu können in der Zukunft.
Ralf Freund, hat Joe Biden da bei den Republikanern vielleicht sogar ein bisschen Respekt sich erworben durch diese Entscheidung, die ja Donald Trump letztendlich nicht getroffen hat, nämlich aus Afghanistan abzuziehen, gegen den ausdrücklichen Rat seiner Militärs und ausgerechnet noch zum 11. September, sozusagen nach 20 Jahren nach dem 11. September, weswegen man ja nach Afghanistan gegangen ist, eine halbfertige Mission zurückzulassen. Ist das bei den Republikanern trotzdem gut angekommen?
Durchaus ist das gut angekommen. Es kommen auch einige Sachen gut an. Beispielsweise, man braucht die Leistungsbilanz von Biden nur anzuschauen. Wie ganz richtig bemerkt wurde, er sagt zwar nicht America first, aber seine Agenda auch der letzten 10 Jahre, auch als Senator, ist, er ist kein Freihändler. Er hat viele Zölle bestehen lassen. Also er spielt dort auch eine ganz klare Karte pro Amerika. Das heißt, wir brauchen hier in Deutschland auch als EU nichts einzubilden. Es wird nur einen Handel geben, wenn wir auch entgegenkommen, wenn wir niedrigere Zölle haben. USA ist uns da voraus. Also ich glaube, das sind alles Botschaften, wo man sich durchaus die Hände reichen kann.
Wo ist dann, wenn wir jetzt auch mal die Parallelitäten dieser Politik ansehen, was spürt der Amerikaner seit dem 4. November 2020 ein Unterschied zur Zeit davor? Ist es nur, dass nicht jeden Morgen ein neuer Tweet
Ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, muss ich sagen. Weil einfach der Ton, die Ton macht die Musik. Ne? Und ich glaube, auch wenn viele von diesen so gegen die European Union oder einfach wirtschaftliche Dinge, die immer noch America first auf eine Art und Weise sind, der Ton ist anders. Mindestens es gibt Diplomatie, mindestens auch, dass er hat, haben wir alle, glaube ich, wir zustimmen, dass diese Kabinett, die Leute, sein Team um ihn herum, sind erfahrene diplomatische Leute, die Wert von Diplomatie und von guten Ton, von Anstand leben. In so ein Weg, weil ich glaube, das macht einen großen, großen Unterschied. Ich glaube, nicht nur in Amerika, weltweit ein Ausatmen, dass diese irgendwelche Ton von ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Empathie da ist.
Also verbindlich im Ton, aber hart in der Sache.
Hart in der Sache, aber für die Amerikaner ist sicherlich noch der große Unterschied im Gefühl, in der Wahrnehmung. Shots and Checks. Also einmal die Vaccination, die Impfkampagne, die nun wirklich doppelt so erfolgreich ist, wie er am Anfang versprochen hat für die ersten 100 Tage. Und die Checks, $1,400, die jeder Amerikaner, jeder Haushalt bekommen hat zur Erleichterung der Corona-Folgen. Das heißt, für die Amerikaner ist erstmal da Trump, Joe Biden hilft uns.
Und Amerika kriegt Donuts. Das ist die andere Dinge. Wenn man den Shot bekommt, wenn man die Impfdose bekommt, bekommt man von der Tag, von heute, wenn man das Shot kriegt heute, bis Ende des Jahres jeden Tag ein Krispy Kreme Donut umsonst.
Hat er also auch noch die Spendierhosen an. Genau. Ich bedanke mich bei Gail Tufts, bei Ines Pohl, bei Ralf Freund, bei Ansgar Graf. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Thema Corona weltweit zwischen Verzweifeln und Hoffen. Und wir gucken tatsächlich auf die Welt und merken zumindest, das Virus macht aus der Welt ein Dorf. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, unter anderem die Debatte im Europäischen Parlament zum europäischen digitalen Impfpass, den wir alle so heiß herbeisehen. Also bleiben Sie bei uns.